Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich bin die Person hinter diesem Podcast. Wir sind quasi als erstes Türchen bei euch am 1. Dezember in euren Podcatchern und das möchte ich, bevor wir inhaltlich loslegen, für einen kleinen Aufruf nutzen. Alle PodcasterInnen da draußen freuen sich immer sehr über Feedback und Unterstützung, besonders über Sternchen und Bewertungen in den Netzwerken und auf den Plattformen eures Vertrauens, jetzt habe ich es. Das heißt, denkt doch vielleicht mal drüber nach, wenn ihr Lust und Ressourcen habt, für einen Adventskalender der etwas anderen Art jeden Tag an den nächsten 24 Tagen einen Podcast, den ihr das Jahr über gerne gehört habt, zu bewerten. Und natürlich dürft ihr gerne mit diesem hier anfangen. So, damit aber zum Thema der heutigen Folge. Ich habe das Glück und die Freude, wieder eine fabelhafte Gästin begrüßen zu dürfen, bei der gerade ordentlich was abgeht im Hintergrund, ein Hund und eine Türklingel. Hallo, liebe Nina Probst.
Ja, sorry, das war jetzt genau aufs richtige Stichwort. War natürlich klar, dass es genau jetzt passiert.
Warte mal, bis meine Katzen deinen Hund hören, dann haben wir hier die MitbewohnerInnen-Party nebenher.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich hoffe jetzt ist der Postbote für heute da gewesen und wir haben das Ganze erledigt.
Sehr schön. Liebe Nina, du hast zusammen mit Fabian Hayek die Plattform Sportfrauennet gegründet. Lass uns damit gleich mal anfangen. Und seit einiger Zeit gehört zu eurem Team auch noch Laura Stahl für den Bereich Marketing. Euer Ziel kann man vielleicht so zusammenfassen, ist, Frauen stärker in den Mittelpunkt von Sportberichterstattung zu rücken, wobei es nicht nur um Sportlerinnen geht, sondern auch um Funktionärinnen und weitere verantwortliche Frauen im Sport. Vielleicht erzählst du zu Anfang mal, wie der Entschluss in euch gereift ist, das Thema tatsächlich aktiv anzugehen.
Ja, also ich bin gelernte Lokaljournalistin, habe mein Volontariat im Lokalen gemacht bei einer Münchner Tageszeitung und war schon immer super sportbegeistert, habe mich natürlich auch dann beruflich vor allem für die Sportthemen interessiert, war während dem Studium schon oft für die lokalen Zeitungen auf den Fußballplätzen unterwegs, habe darüber berichtet und ja, wollte eigentlich gerne mich auf den Sportjournalismus fokussieren, habe aber dann nach und nach mehr festgestellt, dass Sportjournalismus eher ja vor allem ein Männerfußballjournalismus bedeutet. Und da habe ich mich so gar nicht gesehen. Also ich mag Fußball auch einfach, weil ich grundsätzlich viele verschiedene Sportarten mag. Aber mir hat da so ein bisschen die Vielfalt gefehlt in der Perspektive als Sportjournalistin. Und habe dann nach einer Möglichkeit gesucht, über andere Sportthemen auch zu schreiben. Vor allem über Frauensportthemen. Und bin aber nicht so richtig fündig geworden nach einem passenden Medium, wo ich mich tatsächlich auch gesehen habe. Und habe dann beschlossen, ich schaffe mir dieses Medium einfach selbst, um über die Themen berichten zu können, die mir so besonders am Herzen liegen. Und so ist dann nach und nach Sportfrauen entstanden.
Mhm. Die Soziologin Ilse Hartmann-Theves von der Deutschen Sporthochschule Köln hat kürzlich nochmal Zahlen genannt zu dem Thema. Auch im Jahr 2020 war demnach gerade mal 10% der Berichterstattung in den Printmedien auf weibliche Athletinnen fokussiert. Das wird ja gerne damit begründet, also zum einen der Überhang, sage ich mal, von Fußball und zum anderen eben der Fokus auf den Männersport. Es mangle an Interesse an den anderen Themen. Ist das aber nicht irgendwo auch ein Henne-Ei-Problem?
Ja, genau. Also genau dasselbe habe ich gesagt, als ich vergangene Woche in Köln bei der Sportkonferenz im Deutschlandfunk war, dass ich glaube, das ist so ein eben dieses Henne-Ei-Problem. Also auf der einen Seite ist das Interesse für andere Sportarten oder dann eben auch für Frauen im Sport augenscheinlich nicht so sehr gegeben. Aber ich frage mich, ob es denn gegeben wäre, wenn wir als Medien da mehr Output liefern und mehr über diese Themen berichten würden, ob wir dann so ein Interesse schaffen könnten. Und das ist genau die Zwickmühle, vor der, glaube ich, sehr, sehr viele Medienschaffende heutzutage stehen, dass sie sich zum einen nach dem richten müssen, ja, was Klicks bringt, was Geld bringt. Aber auf der anderen Seite will man natürlich auch vielseitig berichten und ja, muss da ein gesundes Gleichgewicht schaffen, weil man ja auch irgendwie Geld verdienen muss mit dem, was man tut.
Ich finde die Zahlen tatsächlich, also in ihrer Eindeutigkeit, schon noch relativ schockierend. Also weil es ist jetzt, wir reden hier nicht von 30, 70 oder 40, 60 oder so, sondern tatsächlich von 10% gegenüber 90%. Und wenn man das über dieses Interessensding verargumentiert, finde ich auch schon ein bisschen vermessen, einfach zu behaupten, der Sport wird, wenn Männer ihn ausüben, so viel interessanter als bei Frauen. Also das ist doch als Argumentation eigentlich alleine schon darüber überhaupt nicht haltbar, oder?
Also aus meiner Sicht definitiv nicht. Ich glaube, dass so ein Argument kann tatsächlich auch nur jemand bringen, der sich noch nicht wirklich mit dem Ganzen auseinandergesetzt hat. Also wer Frauensport schon angeschaut hat, ob das jetzt Frauenfußball ist, der unter allen Sportarten den mit weiblicher Beteiligung ja noch am populärsten ist. Aber es gibt ja auch Sportarten wie jetzt Eishockey oder gerade auch andere Mannschaftssportarten, die durchaus super spannend sein können und einen besonderen Reiz haben. Und ja, dass nur der Männersport oder der Sport, den die Männer ausüben, dann interessant sein soll, das lasse ich als Argument auf gar keinen Fall zählen.
Was ich ganz spannend finde und wo ich mich auch schon gefragt habe, woran das liegt, vielleicht hast du eine Theorie dazu, ist, dass Tennis da so ein Stück weit rausfällt. Also zum einen ist Tennis ganz klassisch die Sportart, wo man überhaupt nicht von Männer- und Frauensport spricht. Niemand würde sagen, beim Frauentennis-Finale stand irgendwie Serena Williams auf dem Platz, sondern es wird wirklich immer gleichberechtigt von Tennis gesprochen, was ich mir für andere Sportarten auch wünschen würde, weil ich mir denke, also spätestens, wenn ich auf den Spielbogen geschaut habe, weiß ich doch, womit ich es zu tun habe. Ich sage ja auch bei einer U19 nicht in der Berichterstattung jedes Mal der Jugendfußballer. Zum anderen ist auch das mediale Interesse also zumindest deutlich stärker aneinander angeglichen als in anderen Sportarten. Hast du eine Idee, woran das liegt?
Also zum einen ist es sicher auch dem geschuldet, dass wir dann einen Unterschied machen müssen zwischen den Individualsportarten und den Mannschaftssportarten. Also weil wenn man jetzt mal auf die Leichtathletik schaut oder im Skisport, jetzt Biathlon oder so, da kennt man durchaus auch einige Sportlerinnen und erfährt deutlich mehr über auch die Frauen in diesen Sportarten, was, glaube ich, vor allem damit zusammenhängt, dass Wettkampftage oft gemeinsam ausgetragen werden. Also wenn du jetzt eine Leichtathletik-Veranstaltung hast, dann treten da Männer und Frauen gemeinsam auf. Da gibt es nicht den Spieltag der Männer und den Spieltag der Frauen. Oder sogar noch zwei unterschiedliche Organisationen, die Ligen veranstalten, sondern das ist einfach von der Organisation her schon viel mehr eins. Und da fällt Tennis mit Sicherheit auch drunter. Und dann hängt es natürlich auch stark mit den Persönlichkeiten zusammen, die in den einzelnen Sportarten auftreten, wie sie sich vielleicht selbst vermarkten. Im Tennis, wenn wir jetzt irgendwie eine Angelique Kerber haben, die ja super, super bekannt ist und sich auch einfach selbst immer bekannt macht, weil sie mit den Medien umzugehen weiß, dann ist das für mich auch mit ein Grund, warum solche Sportarten dann weniger dieses Ungleichgewicht zeigen.
Mhm. Was ich bei den Zahlen auch noch interessant fand, war, dass festgestellt wurde, wenn über Frauen berichtet wird im Sport, dann werden sie tatsächlich weniger bei der Ausübung ihres Jobs gezeigt, sondern eher am Spielfeldrand in einer emotionalen Szene beim Küsschen mit ihrem Kind irgendwie nach der Finishlinie. Auch das ist eigentlich schon harte Kost, oder?
Ja, also das ist auch was, was mir viel aufgefallen ist, dass grundsätzlich anders über Frauen im Sport berichtet wird, dass da viel weniger der Fokus auf den eigentlichen sportlichen Gedanken gelegt wird, sondern viel mehr über ja, Nebensächlichkeiten berichtet wird. Das ist mit Sicherheit, hat sich das auch gewandelt über die Jahre. Ich habe jetzt selbst natürlich keine aktuelle irgendwie Studie dazu gemacht, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir uns da in einem Trend befinden, der das Ganze so ein bisschen positiver bewerten lässt. Aber das ist eben auch ein Punkt, wo wir mit Sportfrauen, mit unserer Tätigkeit einfach gerne darauf hinweisen wollen, dass es so viele spannende Geschichten tatsächlich auf dem Spielfeld gibt und die dann wirklich mit dem Sport an sich zu tun haben. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass das einfach ganz normal ist in der Sportberichterstattung und dass man da nicht einen Unterschied macht, berichte ich jetzt über Männer oder über Frauen.
Und gleichzeitig ist es ja so, zum einen so wie unsere Gesellschaft, ich würde sagen, leider an vielen Stellen immer noch funktioniert. Und zum anderen einfach auch dadurch, dass es eben natürlich dann schon auch gerade so körperspezifisch Unterschiede gibt, gäbe es ja über den Sport hinaus eben tatsächlich auch noch relevante Themen, wenn Frauen den betreiben, denen man sich widmen könnte. Also sei es zum Beispiel, wir sehen das im Fußball gerade bei Almut Schuld, wie kehrt man nach einer Schwangerschaft zurück in den Profisport, oder sei es ein Thema, was auch lange, finde ich, medial wenig beachtet wurde, wie gleicht man eigentlich Trainingspläne an den Zyklus an, wie geht man im Wettkampf irgendwie damit um, wie löst man das auf oder wie versucht ihr das auch bei euch eben beiden Ansätzen gerecht zu werden? Also zum einen Frauen ganz klar auch als Sportlerinnen in den Fokus zu stellen. Zum anderen aber eben diese Themen auch mit vielleicht einzubinden.
Ja, also man muss dazu sagen, dass wir Sportfrauen ja als ehrenamtliches Projekt betreiben mit einem ganz, ganz kleinen Redaktionsteam. Und da können wir natürlich nicht, wie wir es gerne würden, auf alle Themen immer so eingehen, wie sie das verdient hätten. Das nur vorneweg, falls jetzt jemand auf die Webseite schaut und sich dann wundert, warum wir dieses eine oder andere Thema weniger oder vielleicht auch mal gar nicht mit drauf haben. Aber uns ist natürlich schon wichtig, auch die Geschichten der Sportlerinnen zu erzählen, die hinter dem Sport stecken. Aber das muss ja nicht dann komplett losgelöst von dem sportlichen Geschehen sein, sondern das hat ja immer eng damit zu tun. Und wenn man jetzt Almut Schuld hat oder die Para-Kanutin Edina Müller, die als Mütter im Sport glänzen und da Höchstleistungen zeigen, dann sind es natürlich Geschichten, die kann ich über Männer in der Form zumindest nicht erzählen. Aber das hat natürlich ganz klar damit zu tun, wie die sich verhalten im Sport, wie sie wieder zurückkommen, wie sie wieder zu alter Stärke finden. Und das sind für uns auf jeden Fall Geschichten, die wir erzählen möchten und wo wir auch eben andere Medien gerne dazu anregen möchten, mit unseren Themen auch in solche Richtungen zu denken und solche Themen zu erzählen. Passiert ja schon bei ganz, ganz vielen, aber eben noch nicht in der Fülle, wie man, ja, wie man das erwarten dürfte bei einem Geschlechtergleichgewicht sonst in der Bevölkerung von 50-50.
Wobei, also gerade solche Geschichten wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf fände ich tatsächlich ja super spannend, wenn man das männlichen Sportlern auch viel öfter mal hinwerfen würde. Also sie zum Beispiel fragen nach der Geburt ihres Kindes, ob sie eigentlich mal über Elternzeit nachgedacht haben. Also da wird ja auch nach wie vor so getan, als sei das einfach nur das Mütterthema, und das ist ja gar nicht so. Lass uns mal zurückgehen zu eurer Gründung. Du hast schon gesagt, ihr seid bislang ein relativ kleines Team. Wir kommen dann auch noch auf also bisher erfolgte Versuche und vielleicht Zukunftsmelodien, was Finanzierungsideen angeht. Wenn man jetzt zurückschaut, 2017, glaube ich, seid ihr zum ersten Mal online gegangen, ne? Und jetzt seit, wenn ich es richtig gesehen habe, 2009 dann in der Besetzung. Wie seid ihr denn anfangs vorgegangen? Also wie habt ihr die Plattform geplant? Was habt ihr für euch so festgelegt? Was wollt ihr auch von Anfang an tatsächlich abdecken? Wie habt ihr Kontakte geknüpft, beispielsweise zu Vereinen?
Ja, also genau, du hast es richtig gesagt. 2017 ist unsere Plattform live gegangen. Damals war das tatsächlich noch so ohne einen großen langfristigen Plan. Es war gedacht als eine Plattform, auf der vor allem ich mich selbst austoben kann, Themen berichten kann, die mir am Herzen liegen. Und dann hat sich das mit der Zeit einfach entsprechend entwickelt. Es sind Vereine sogar auf uns direkt zugekommen oder auch Sportlerinnen, andere Medien sogar mit der Zeit, die sich für das Thema interessiert haben und mit uns Kooperationen eingegangen sind oder uns dann Themen geliefert haben, über die wir berichten konnten. Und also unser Redaktionsteam ist ja nach wie vor klein, was mit Sicherheit auch einfach daran liegt, dass wir nichts bezahlen können, weil wir kaum Einnahmen haben. Und du hast eingangs Laura Stahl erwähnt, die ist leider nicht mehr bei Sportfrauen aktiv, weil die im Landessportbund in Nordrhein-Westfalen jetzt sich genau diesen Themen auch widmet, der Geschlechtergleichheit im Sport.
Oh, Glückwunsch dann
Und
an Sie, aber schade für euch natürlich.
ja, genau, aber sie hat uns da enorm weitergebracht, aber jetzt auch andere Reporterinnen wie Katharina Schubert oder Jana Glose, die für uns schon viel geschrieben haben. Und ja, unser Anliegen war eigentlich immer, vor allem vielfältig zu berichten. Also wir wollten uns jetzt nicht auf ein oder zwei Sportarten konzentrieren, sondern versuchen, möglichst breit aufgestellt zu sein. Können wir natürlich, wie ich schon gesagt habe, nicht immer abdecken. Was uns dann selber manchmal ein bisschen nervt, aber wir versuchen zumindest da sehr vielfältig zu sein und über den Tellerrand auch mal hinauszuschauen, so richtig die Randsportarten auch am Rand abzugreifen. Und das macht mir wahnsinnigen Spaß, weil ich da oft selbst noch Dinge lerne, die ich sonst gar nicht gewusst hätte. Und ja, das war einfach ein besonders großes Anliegen. Und dann geht es natürlich darum, auch qualitativ hochwertig zu berichten, wirklich auch mit den Sportlerinnen in Kontakt zu sein, mit denen zu sprechen, da Meinungen einzuholen, mit Trainern, Funktionären. Das ist immer unser Anliegen, dass wir da nicht irgendwie auf ein Thema einsteigen und dann etwas berichten, was wir selbst nicht verifiziert haben oder recherchiert haben.
Ich habe gelesen, ihr habt am Anfang auch viel Kontakt eben zu den Sportvereinen gesucht. Wie wurde das denn da aufgenommen, dass es euch gibt und dass ihr euch dieses Themas eben annehmen möchtet?
Ja, also bislang waren die Reaktionen eigentlich durchweg positiv. Viele haben uns in der Ansicht bestärkt, dass es so eine Plattform braucht. Also klar, wir sind uns alle einig, am liebsten wäre es uns, unsere Plattform bräuchte es gar nicht. Und das würde alles in den großen Medien auch so bespielt werden, dass wir dann nicht extra eine Plattform brauchen, wo wir nur über Frauen berichten, weil das ja auch wieder nicht gleichberechtigt ist. Aber ja, das Echo war schon immer sehr positiv, dass da was getan werden muss in dieser Hinsicht, beim Thema Frauen in der Sportberichterstattung. Das haben uns sehr, sehr viele rückgemeldet, viele Sportlerinnen, aber eben auch die Vereine und Verbände. Und dadurch war es für uns immer recht einfach, dann auch an Kontakte zu Interviewpartnern zu kommen, die uns Auskunft gegeben haben, die uns für ein Interview, für ein Porträt zur Verfügung standen. Und da haben wir eigentlich nie erlebt, dass da jemand keine Lust hatte, auf unserer Seite auch aufzutauchen.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich ein totaler Vorteil, oder? Mit dem ihr arbeiten könnt, dass es euch eben so gibt und in dem Bereich aber ja gleichzeitig noch ein relativ hoher Mangel herrscht, sodass, wo man vielleicht in der einen oder anderen Männersportart feststellt oder beziehungsweise wenn eine Sportart von Männern ausgeübt wird, vielleicht eher mal bei der Pressestelle, wenn man eine Größe hat wie ihr, abgewimmelt wird, weil die sowieso schon mit Anfragen überschüttet werden, habt ihr wahrscheinlich in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, gute Chancen, oder?
Ja, also das kommt natürlich schon auch immer auf die Situation und die Themen an. Wenn jetzt wie aktuell kurz vor der Weltmeisterschaft im Handball der Frauen, da ist es natürlich dann auch schwierig, an die Wunschinterviewpartnerin ranzukommen, einfach weil auch die natürlich dann durchgetaktet sind, bis es mit der WM losgeht und einige Medientermine zum Glück auch haben, was mich ja freut. Also das ist ja dann ein positives Zeichen. Und aber in der Regel, wie du sagst, haben wir es da schon recht einfach. Und was ich einfach auch so wahnsinnig toll finde an dem Projekt Sportfrauen, dass man so nah rankommt an die Sportlerinnen. Also ich war jetzt letztens bei einem Basketballspiel, bei dem es um die EM-Qualifikation ging in Halle. Und ja, da quatscht man einfach dann hinterher mit den Spielerinnen, die sind dann in der Halle. Da gibt es dann nicht unbedingt eine Mixed Zone, wo man dann getrennt voneinander durch einen Zaun oder so steht, sondern man kann einfach sehr persönlich miteinander umgehen und sich da besser kennenlernen. Und das schätze ich schon sehr an dieser Arbeit.
Ich würde ja insgesamt schon sagen, dass sich in den letzten Jahren was tut, was das Bewusstsein dafür angeht, dass Sport eben unabhängig davon, ob Frauen oder Männer ihn betreiben, spannend ist und berichtenswert. Die Frage wäre dann noch, also wann wir an einen Punkt kommen, wo es über die Binarität hinausgeht, also sowohl in der Einteilung von sportlichen Klassen als dann eben auch in der Berichterstattung. Ich meine, solange das auf dem Platz nicht stattfindet, kann man natürlich auch schwierig darüber berichten. Aber was glaubst du denn, warum es doch einige klassische Sportredaktionen gibt, die da so zögerlich oder wehrhaft sind, wenn es darum geht, eben den Fokus ein bisschen zu öffnen?
Also hängt mit Sicherheit damit zusammen, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass man natürlich auch Geld verdienen muss mit dem Journalismus, den man da betreibt. Und wenn halt die 50. Geschichte aus dem Männerfußball besser klickt als der Artikel aus dem Handball der Frauen, dann ist das natürlich ein Statement, das man nicht ignorieren kann, wenn man aufs Geldverdienen angewiesen ist. Und das schafft mit Sicherheit zu Hemmungen, dass man sich nicht traut, viel mehr von diesen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Nischen-Themen zu bespielen, weil man Angst hat, dass man dann seine Leser verliert und seine zahlenden Kunden. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich ein Grund ist. Und zum anderen glaube ich, da aber bitte auch nicht drauf festnageln, das ist einfach nur eine Vermutung, dass viele Sportredaktionen sehr, sehr männlich geprägt sind und auch mit vielen alteingesessenen Redakteuren bestückt sind, die das wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst auf dem Schirm haben und sich vielleicht selbst auch gar nicht für Frauenfußball oder Frauen-Eishockey interessieren und dann da einfach auch den Nutzen und den Mehrwert nicht drin sehen, auch über solche Themen zu berichten. Aber das, wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Ich habe das noch nicht irgendwie verifiziert.
Ja, ich würde das mitgehen. Also ich glaube schon, dass die Besetzung von Redaktionen und das, was am Ende in den Medien landet, auf jeden Fall, dass es da auf jeden Fall Zusammenhänge gibt. Das bedeutet jetzt nicht, dass Männer nur über Männer berichten und Frauen nur über Frauen. Das wäre ja dann auch wieder völlig falsch. Aber ich glaube, dass also ein Mangel an Diversität in Redaktionen schon durchaus auch Teil des Problems ist. Was glaubst du denn, wo man ansetzen müsste, um den tatsächlich zu verändern, zu verbessern?
Ja, also es gibt ja einige Sportjournalistinnen auch, die über Themen sowohl Männer als auch Frauen im Sport berichten. Und ja, vielleicht bringt es eine Veränderung, wenn die sich mehr nach vorne stellen und auch als Vorbild vorausgehen, um jungen Mädchen zu zeigen, dass es durchaus super interessant und spannend sein kann, als Frau im Sportjournalismus tätig zu sein. Ich glaube einfach, viele können sich das für sich selber gar nicht so vorstellen, weil das einfach nach außen hin immer noch ein sehr männlich geprägtes Feld ist, sowohl in den Redaktionen als auch dann im Sport selbst. Und ja, wenn man da als Vorbild sich vorne hinstellt und anderen Mädchen, jungen Frauen Mut macht, diesen Schritt zu wagen und sich da mal in dem Bereich auszuprobieren, dann ist das mit Sicherheit eine Möglichkeit, da auf jeden Fall ein Interesse dafür zu schaffen. Und ja, also ich habe auch schon von Journalistinnen gehört in den Sportredaktionen, die ja da auch dafür kämpfen mussten, überhaupt Anerkennung zu finden und dass ihnen das nicht immer ganz leicht gemacht worden ist, in ihrer Funktion als Frau im Sportjournalismus tätig zu sein. Und ja, da müsste vielleicht einfach auch bei bestehenden Sportredaktionen ein Umdenken stattfinden, dass das jetzt nicht ein Feld ist, das vorrangig irgendwie für die Männer da ist, sondern dass genauso gut auch Frauen im Sport berichten können.
Du hast vorhin schon gesagt, du hast ein Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht. War da die Sportredaktion Teil des Durchlaufs? Also hast du in der Ausbildung auch eine Zeit im Sport gehabt?
Ich hatte leider die Zeit im Sport nicht. Ich hatte mir damals meinen Fuß gebrochen und war da ein bisschen gehandicapt. So ist es irgendwie nicht mehr so ganz zustande gekommen. Aber ich war natürlich bei uns im Lokalsport tätig. Und hatte da tatsächlich auch, da hatten wir eine Sportchefin im Lokalen. Und ja, vielleicht ist die auch mit ein Grund gewesen, dass ich meinen Weg dann so gegangen bin, weil ich das einfach super fand, wie sie sich da im Sport auch mit vor allem männlichen Kollegen zurechtgefunden hat und sich da durchgekämpft hat und da immer ja auch eine angesehene Meinung hatte. Und das ist eben genau das. Also ich glaube, man braucht da schon auch oft mal ein Vorbild des gleichen Geschlechts, dem man dann nacheifern kann. Und ja, würde ich vielen wünschen, dass sie eben auch so jemanden haben, der dann für sie ja, dasteht und man sagt, das möchte ich auch gerne machen.
Ja, definitiv. Du hast dann einige Jahre in einer Agentur gearbeitet, aber seit letztem Jahr bist du freiberuflich selbstständig, ne, unter dem Label Nina Probst Sportkommunikation. Was würdest du denn sagen, wie teilt sich das bei dir zeitlich auf? Also wie viel deiner Woche verbringst du mit den Sportfrauen und wie viel mit anderen KundInnen oder beziehungsweise überhaupt mit KundInnen?
Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also im Moment tatsächlich haben wir Sportfrauen so ein bisschen vom Aufwand her runtergefahren. Wir hatten im Sommer da eine ziemlich groß angelegte Crowdfunding-Kampagne am Laufen und da ist wahnsinnig viel Arbeit reingeflossen. Also da war das schon mehr für Sportfrauen als dann für meine Selbstständigkeit, mit der ich dann auch Geld verdiene. Und das, ja, das geht natürlich nicht auf Dauer. Also das hat einen dann schon an seine Grenzen geführt. Und nachdem leider diese Crowdfunding-Kampagne nichts geworden ist und wir auch sonst noch nicht auf dem Stand sind, dass wir mit Sportfrauen viel Geld verdienen, mussten wir einfach den Schritt gehen und sagen, wir nehmen da ein bisschen Aufwand raus und machen das leider wieder mehr nur so nebenbei, weil es einfach sich zeitlich nicht ausgegangen hat, da so viel Zeit reinzustecken. Wir waren da bis zu 30, 40 Stunden die Woche beschäftigt, das Projekt aufzuziehen und dann noch nebenbei Geld zu verdienen. Das ja, ist dann nicht so einfach gewesen.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, die Crowdfunding-Kampagne hatte eine Zielsumme von 40.000 Euro. Das hat nicht funktioniert und das ist ja bei diesen Plattformen dann so, wenn ich das richtig weiß, wenn man die Zielsumme nicht erreicht, dann fließt tatsächlich gar kein Geld, ne?
Genau, ja. Also das ist zumindest auf der Plattform, wo wir es gemacht haben, war das so und haben wir uns bewusst dafür entschieden, weil wir halt gesagt haben, was wir mit Sportfrauen vorhaben und machen wollen, also wir müssten eigentlich längst unsere Webseite komplett neu aufstellen. Die platzt quasi aus alten Nähten, weil wir schon so viel berichtet haben und auch mit so viel Bildmaterial dort tätig sind. Ja, wir müssen die eigentlich komplett neu aufziehen. Wir würden die auch gerne ganz anders strukturieren, noch viel mehr zusätzliche Infos draufpacken. Und ja, sowas ist natürlich nicht mal schnell gemacht und kostet natürlich auch Geld. Außerdem würden wir natürlich gerne unsere RedakteurInnen bezahlen, die für die Plattform tätig sind. Und ja, deswegen hatten wir uns damals entschieden, so eine recht hohe Summe anzugehen, damit wir halt nicht, wenn wir 5.000 Euro einsammeln, dann wäre das natürlich auch ein super Geld gewesen, aber da kommen wir halt nicht weit damit und dann stehen wir in dem Monat wieder an der gleichen Stelle und wissen nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen. Deswegen hatten wir gesagt, wir versuchen es mit einer großen Summe, auch um so ein bisschen zu testen, wie reagieren denn die Leute da drauf? Sind die dann überhaupt bereit, für die Themen aus dem Frauensport zu bezahlen? Und ja, also das wir haben viel gelernt bei dieser Kampagne und ja, mussten jetzt halt unsere Schlüsse daraus ziehen.
Wie bitter war das zu merken, es funktioniert eben nicht, obwohl ihr jetzt keine schlechten Zugriffszahlen habt. Also ich weiß nicht, wie viel hätte jeder, der euch gelesen hat, im Vormonat zahlen müssen, damit ihr auf die 40.000 Euro kommt?
Also wir haben in der Regel so zwischen 10.000 und 15.000 Aufrufe im Monat. Das sind wahrscheinlich am Tag sind so ungefähr zwischen 100 und 200 Unique-Leser, die sich auf der Seite tummeln. Und ja, natürlich wussten wir, dass es sehr ambitioniert sein wird, diese 40.000 Euro zu erreichen und dass da schon einige Leute was geben müssen. Aber wir hatten ja auch versucht, das Ganze an Firmen, an kleine, wie so Art Sponsoring-Pakete zu koppeln. Und das war dann schon ja eine große Enttäuschung, als wir gemerkt haben, gerade auch bei Firmen oder bei anderen Institutionen, dass da die Bereitschaft zu zahlen nicht da ist. Und das hat sich relativ früh im Laufe der Kampagne angebahnt, sodass nicht irgendwie nach den 30 Tagen, die es, glaube ich, gelaufen ist, der große Tiefschlag kam, sondern das war so ein schleichender Prozess, den wir schon dann mitbekommen haben und uns schon gedacht haben, dass das vermutlich nichts werden wird. Aber trotzdem war natürlich die Enttäuschung riesengroß. Wir haben viel Arbeit reingesteckt in die ganze Kampagne und auch ja, in den letzten Jahren schon in die Webseite und ja, hat uns so ein bisschen ratlos dann hinterher dastehen lassen, wie und ob wir jetzt mit dem ganzen Projekt weitermachen sollen.
Was glaubst du, woran diese geringe Zahlungsbereitschaft liegt? Also wenn man denkt, wie schnell Leute, wenn man, also natürlich mal ausgenommen, dass es immer Menschen gibt, die sich auch kleine Summen bei sowas schlicht nicht leisten können, dass es aber auf der anderen Seite ja eben sehr viele Menschen gibt, die sich auch mal schnell zwischendurch für 4 oder 5 Euro einen völlig überteuerten Kaffee holen oder die sich abends eine spontane Pizza bestellen oder keine Ahnung was. Und dass da auch also höhere Summen als das, was ja wahrscheinlich reichen würde. Wenn man mal ansetzt, weiß nicht, jeder, der euch regelmäßig liest, wäre bereit gewesen, da 5 Euro reinzustecken, dann wäre ja schon eine beträchtliche Summe zustande gekommen. Woran glaubst du, liegt diese geringe Zahlungsbereitschaft, die ja nicht nur euch trifft, sondern die ja ein generelles Problem auch anderer größerer Medien ist?
Ja, genau. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es jetzt gar nicht unserem Thema geschuldet, sondern dem Online-Journalismus insgesamt. Also es gibt, glaube ich, noch nicht viele Medien, die sich mit ihrem Online-Journalismus mit schwarzen Zahlen finanzieren können. Gibt mittlerweile ein paar, aber ich glaube, dass da immer noch sehr viel Nachholbedarf herrscht. Und man, ja, man hat da einfach, wahrscheinlich wir auch als Sportfrauen, verpasst, das Ganze von Anfang an auch auf eine kostenpflichtige Basis zu setzen, weil man so den Leuten natürlich suggeriert, ja, wir schreiben hier für euch, ihr könnt es lesen, es ist alles kostenlos, ihr findet es bei uns und wenn man dann plötzlich sagt, jetzt kostet das aber was, jetzt müsst ihr dafür bezahlen, dann sieht es natürlich erstmal keiner ein. Also ich muss mich da an die eigene Nase greifen. Ich tue mir da auch wahnsinnig schwer damit, Abos abzuschließen für Online-Medien, weil ich mich dann immer frage, ja, ist es das tatsächlich wert? Bringt mir das immer den Mehrwert, den ich mir wünsche? Oder finde ich dann die Infos vielleicht doch einfach woanders? Und ja, das ist sehr schade, dass sich das so entwickelt hat. Wie gesagt, auch bei mir selbst sehe ich das und glaube, ja, dass vielen Leuten einfach nicht klar ist, wie viel Arbeit hinter Journalismus steckt, wie viel Arbeit da drin ist, so eine Plattform aufzuziehen, egal jetzt in welchem Umfang, ob das jetzt ein ganz großes Medium ist oder ein kleiner Blog, aber da steckt ja immer Zeit und Aufwand drin. Und wenn man dann gut recherchierte Artikel hat, dann ist es auch ja, einfach eine Leistung, die bezahlt gehören sollte. Aber das ist einfach nicht so wie der Kaffee, den du da eben angesprochen hast, oder die Pizza. Da hat man dann was Physisches in der Hand und kann das direkt nutzen. Das ist bei Online-Journalismus einfach, ja, ein bisschen schwieriger.
Habt ihr seitdem, also die Crowdfunding-Kampagne zu Ende gegangen ist und eben leider nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt hat, euch Gedanken gemacht, was alternative Zahlungsmodelle sein können oder eben alternative Modelle, über die ihr eure Arbeit auch monetarisieren könnt?
Ja, also was uns die Kampagne halt klar gezeigt hat, dass eine klassische Paywall bei uns nur schwer umzusetzen sein wird, weil viele Leute einfach eben nicht bereit sind, für diese Inhalte zu zahlen, die wir auf der Plattform anbieten. Und wir haben auch ja das Ziel, nicht nur diejenigen zu erreichen, die sich sowieso schon für die Themen rund um Frauen im Sport interessieren, sondern wir wollen ja auch diejenigen erreichen, die vielleicht sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben oder denken, dass das eben langweilig sei oder so. Und wenn wir das Ganze hinter eine Paywall setzen, dann erreichen wir die auf gar keinen Fall, weil die ja nicht dann, wenn sie zufällig mal auf uns stoßen, dafür bezahlen. Und deswegen sind wir jetzt mehr in die Richtung gegangen, dass wir doch Werbung auf der Seite anzeigen, allerdings eben nicht einfach irgendeine Werbung, sondern ausgewählte Werbepartnerschaften, die auch mit unseren Zielen und unseren Werten einhergehen, weil wir wollen Sportler nicht um jeden Preis zu Geld machen, sondern das soll immer noch den sozialen Nutzen haben und da etwas bewegen und da wollen wir nicht irgendwie mit. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber wir wollen nicht mit jedem Werbepartner kooperieren, der vielleicht ja, ganz andere Werte mitbringt und dem die Gleichstellung von Frauen und Männern nicht so wichtig ist.
Ja, finde ich einen total guten Ansatz, also weil es ja auch zur sowohl Authentizität als auch Seriosität von eurem Angebot beiträgt. Was ich immer ja halb witzig und halb tragisch finde, ist also ein Teil des Medienproblems ist, glaube ich, dass man aus der Branche selbst heraus dann auch noch mit so schädlichen Begriffen arbeitet, also wie selbstverständlich es geworden ist, dass wir alle Worte wie Bezahlschranke und Paywall irgendwie benutzen. Dabei also würde man ja, ich weiß, diese Beispiele werden von einigen als hinkend wahrgenommen. Ich finde aber immer gar nicht, dass sie hinken. Man sagt ja auch nicht, beim Bäcker gibt es eine Paywall, weil der seine Brötchen nicht verschenkt. Ich glaube, so wie du gesagt hast, ne, man hat sich in der Geschichte der Online-Medien und dann auch in den Begrifflichkeiten, die man da angefangen hat einzuführen, selber aus der Branche heraus auch also keinen Gefallen getan. Nochmal und nochmal und nochmal nicht. Das finde ich immer ganz interessant, auch wenn Leute dann sagen, dieser Text ist hinter einer Paywall. Ja gut, dass wenn du in einen Buchladen gehst und möchtest ein Buch, dann liegt das auch hinter einer Paywall. Also das kannst du auch nicht einfach mit
Ja,
rausnehmen.
vollkommen richtig.
Wenn man euch jetzt zuhört und denkt, boah, das finde ich total spannend und ich könnte mir vorstellen, mich da in der einen oder anderen Form einzubringen. In welchen Bereichen würde das denn Sinn ergeben? Also wo sucht ihr vielleicht Unterstützung? Wo sucht ihr vielleicht auch PartnerInnen? Ihr habt ja bereits bestehende Kooperationen. Wo wäre da noch Luft? Wo würde es euch helfen?
Also grundsätzlich sind wir immer für alles offen, was an uns herangetragen wird, auch für jegliche Form der Kooperation, wenn man mal gemeinsam irgendwie eine Veranstaltung plant oder ja, dann auch eine Medienpartnerschaft oder so übernimmt. Aber ja, natürlich freuen wir uns immer über Schreiberlinge, die auf der Seite sich austoben wollen, vielleicht einfach auch über Themen berichten wollen aus der eigenen Sportart. Da sind wir immer total aufgeschlossen. Wo wir jetzt aktuell eben davor stehen, ist mit ja, Werbepartnern zusammenzuarbeiten. Ich persönlich komme nicht aus dem Bereich, der sich da wunderbar gut auskennt. Also ich bin kein Vertriebler oder ich bin auch nicht direkt im Marketing zu Hause. Aber also das heißt, wenn da irgendjemand Muse hat, uns zu unterstützen, freuen wir uns auch immer wahnsinnig. Aber wie gesagt, über jede Kontaktanfrage sind wir froh, freuen uns über Möglichkeiten, uns auch einfach nur auszutauschen zu dem ganzen Thema. Weil das ist ja das, was wir mit Sportfrom vor allem wollen. Wir wollen in den Kontakt gehen, wir wollen darüber sprechen, wir wollen dieses Thema mehr in den Fokus rücken, dass da einfach ein Missstand herrscht und wir da was verändern müssen. Und wie genau, das ist jetzt ja nicht, dass Sportfrauen da das Heilmittel ist, nur weil es jetzt eine Plattform gibt, die über Frauen im Sport berichtet, deswegen wird ja nicht alles besser. Aber wir sprechen darüber und auch, dass wir jetzt heute darüber sprechen, ist in meinen Augen schon ein wahnsinnig toller Schritt und bringt uns unserem Ziel mit kleinen Schritten näher.
Das hoffen wir. Und wie und wo man euch erreichen kann, verlinken wir natürlich später auch in den Shownotes. Ihr habt bereits eine Kooperation mit dem Sportinformationsdienst SID. Wie sieht die denn genau aus?
Genau.
Was kannst du dazu sagen?
Der, mit dem SID kooperieren wir jetzt seit, ich glaube, das dürfte jetzt so ungefähr ein Jahr sein. Und wir haben schon zwei Themenseiten umgesetzt, beziehungsweise Themenserien. Das eine war zu 50 Jahre Frauenfußball, wo wir gemeinsam Themen erstellt haben und auch bei uns auf der Seite gebündelt haben. Und dann haben wir vor den Olympischen Spielen haben wir eine Interviewserie gemacht mit Sportlerinnen auf ihrem Weg nach Tokio, die uns dann ihre Geschichte erzählt haben. Und da haben wir eben auch mit dem SID zusammengearbeitet. Also zum Teil hat Sportfrauen Geschichten geliefert, der SID hat Geschichten geliefert und die haben wir dann in einer Serie auf unserer Seite auch vorgestellt. Und was wahnsinnig toll ist, wir haben einen News-Ticker bei uns auf Sportfrauen, in dem die Meldungen des SID einlaufen, die sich eben rund um Frauen im Sport drehen. Und das ja, das schafft uns natürlich so ein bisschen die Möglichkeit, aktuell zu sein, was wir als kleine ehrenamtliche Redaktion einfach nicht gewährleisten können, dass wir immer sofort zu jedem Thema irgendwie eine Meldung publizieren. Und durch die Kooperation mit dem SID gelingt uns das eben ganz gut, dass wir da Aktualität auf die Seite bringen. Und ja, das freut uns wahnsinnig, dass wir da so einen ja, großen und namhaften Kooperationspartner an der Seite haben. Und freuen uns, wenn wir da noch weitere dazu gewinnen können.
Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, finde ich, wobei ich nachtragen wollen würde zu dem Thema 50 Jahre Frauenfußball. Es betrifft natürlich 50 Jahre Frauenfußball in den Verbandsstrukturen des DFB. Frauen haben ja schon lange vorher gespielt. Ich finde, der DFB hat das gelernt, unter den Tisch fallen lassen, dass es eigentlich ja darum ging zu feiern, 50 Jahre Verbotsende. Das haben sie sehr
genau.
Gut geschafft.
Ja. Da hast du natürlich recht.
Ihr seid tatsächlich auch mehrfach ausgezeichnet. Ihr habt beispielsweise den Goldenen Blogger 2021 in der Kategorie Beste neue MedienmacherInnen bekommen. Und ihr wurdet im Rahmen der Initiative Kultur- und Kreativpiloten 2020 von der Bundesregierung ausgezeichnet. Damit ging auch ein Mentoring-Programm einher. Wo oder wie haben euch oder haben euch überhaupt diese beiden Preise geholfen?
Ja, also es bringt einem natürlich erstmal selbst eine Bestätigung, dass das, was man macht, ja, gut ankommt und gesehen wird. Und zum anderen knüpft man bei solchen Wettbewerben ja auch tolle Kontakte, die einem dann wieder weiterhelfen in anderen Situationen. Wie du schon gesagt hast, wir haben da so ein kleines Mentoring-Programm mitgemacht bei den Kreativpiloten und haben dann daraufhin eben auch gemeinsam diese Crowdfunding-Kampagne entwickelt. Ist ja jetzt auch erstmal egal, ob die dann erfolgreich war oder nicht, aber man wagt neue Schritte, man tastet sich da an neue Dinge heran, die man sonst vielleicht nicht gemacht hätte und erfährt auch, wie es dann eben bei anderen gelaufen ist. Das erweitert den persönlichen Horizont und bringt Sportfrauen über die Sportgrenzen hinaus ins Gespräch. Und ja, dafür hat es uns auf jeden Fall etwas geholfen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch in Zukunft noch Kooperationen daraus entstehen können, aus den Kontakten, die wir da geknüpft haben.
Kontakt ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort für die 9. Sportkonferenz beim Deutschlandfunk, die du vorhin schon angesprochen hast. Da warst du auf dem Podium. Das Thema war dieses Jahr Frauen im Sport. Was hast du von dem Abend mitgenommen für dich?
Ich habe für mich mitgenommen, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, das sehr viel mehr ist als nur die nackten Zahlen, jetzt, wie viel wird über Frauen berichtet, wie viel wird über Männer berichtet, sondern dass das sehr, sehr vielschichtiger ist, als, ja, als man auf den ersten Blick annimmt, dass da so viel anderes auch noch im Argen liegt, was die Strukturen in Vereinen und Verbänden angeht, beim DOSB, bei verschiedenen anderen Organisationen, dass sich da so viele Bedingungen und Gegebenheiten noch ändern müssen, um wirkliche Gleichberechtigung zu haben. Und ja, dass es noch viel mehr solcher Konferenzen und Themenabende bräuchte, damit man das ja auch wirklich allen klar macht und ins Gedächtnis ruft, dass wir da niemals aufgeben dürften, uns dafür einzusetzen, sondern dass man auch nach kleinen Erfolgen immer weiterkämpfen muss. Und das fand ich einfach ja, super spannend und sehr interessant, an diesem Abend mit Persönlichkeiten zu diskutieren und zu sprechen, wie jetzt Claudia Neumann, die schon ganz andere Erfahrungen in der Sportberichterstattung gemacht hat. Und ja, ich würde mir wünschen, dass es eben noch mehr solche Abende gibt und dann hoffentlich auch bald wieder mit Publikum vor Ort, wo man sich dann noch besser austauschen kann.
Es gibt natürlich tolle Kolleginnen in den Sportmedien, sie sind aber nach wie vor total in der Minderheit. Wie wichtig findest du Vorbilder auch in diesem Bereich?
Ja, also hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, wenn diese Vorbilder, die es schon gibt, wenn die einfach auch noch sichtbarer werden, dass dann auch die Sportreaktionen diverser werden, dass ja, viel mehr junge Frauen sich auch vorstellen können, in diesem Bereich zu arbeiten. Und das ist wie mit jedem Bereich, also auch im Sport selbst, glaube ich ganz fest, dass je mehr weibliche Vorbilder im Sport es gibt, umso mehr junge Mädchen machen auch wieder Sport, weil da ist ja auch, ja, sind ja auch die Zahlen zum Teil rückläufig. Und Vorbilder, die braucht es in jedem Bereich. Also ich glaube, ohne ein Vorbild kann man nie zielstrebig irgendwie auch seinen Weg gehen. Man braucht immer irgendjemanden, dem man nacheifern möchte. Und ja, das gilt natürlich dann eben auch und gerade in diesem Punkt dann für die Sportjournalistinnen.
Ich bin bei dem Thema ja total ambivalent dahingehend, also dass ich zwar komplett dafür bin, dass es Vorbilder aus allen Geschlechtsbereichen gibt und das unfassbar wichtig finde, auch dass da mehr Gleichgewicht irgendwie herrscht. Auf der anderen Seite finde ich es total erstaunlich, wie stark diese Vorbildfunktion dann wiederum innerhalb der Geschlechter verknüpft wird. Und ein bisschen trifft es ja auch wieder zu, wenn man sich Frauen im Sport und die Berichterstattung darüber anschaut. Also was ich meine ist, dass man immer sagt, mehr Sportlerinnen können dann also Vorbilder für junge Mädchen sein oder Journalistinnen können eben Vorbilder für andere Frauen sein. Das klingt so, als könnten Frauen aber keine Vorbilder für Männer sein, während man aber sicherlich Mädchen findet, die wiederum auch männliche Sportler oder Journalisten vielleicht als Vorbilder nennen, also einfach, weil es inhaltlich so ist. Umgekehrt ist es so, das war auch im Nachgespräch bei der Sportkonferenz noch Thema, dass da gesagt wurde, wenn man mehr Frauensport in den Medien hat, dann bringt man auch mehr Frauen dazu, sich für Sport zu interessieren. Ist das was, was du auch problematisch siehst oder wo du das Gefühl hast, man muss das aufbrechen, diese Vorstellung, wenn eine Frau etwas tut, ist das nur interessant für andere Frauen und nicht für den Rest der Gesellschaft? Also weil ich finde dieses Bild eigentlich total verheerend.
Ja, also den letzten Punkt, den du jetzt angesprochen hast, da tue ich mir auch schwer damit, also weil für Frauen im Sport interessieren sich ja nicht nur die Frauen. Also ich meine, auch ich als Frau schaue mir ja die DEL an und bin Fan von einem Eishockeyverein, in dem Männer spielen. Das sehe ich jetzt auch gar nicht als seltsam oder als ein Problem an. Ich glaube aber, dass wenn es um Vorbilder geht, gerade was den beruflichen Weg angeht, tut man sich, glaube ich, einfach manchmal leichter damit, gerade als Frau, wenn man sieht, dass eine andere Frau auch diesen Weg geschafft hat. Du hast jetzt vorhin bei Almut Schuld zum Beispiel angesprochen, dass sie als Mutter wieder im Leistungssport zurückgekehrt ist. Und ich glaube, das sind einfach Themen, das können sich, kann man sich erst dann so richtig auch für sich selbst vorstellen, wenn man sieht, dass eine andere Frau das auch schon geschafft hat, weil es naturgegebenerweise einfach auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und da finde ich es manchmal schon wichtig, dass man als Frau auch eine Frau als Vorbild hat. Und wenn ich aber einfach nur männliche Sportler kenne oder männliche Sportredakteure, dann kann ich mir vielleicht als Frau nicht so gut vorstellen, dass ich diesen Weg auch einschlage, als wie wenn ich sehe, okay, da sitzen auch 50% Frauen in der Sportredaktion und da kann ich genauso gut auch sitzen. Ich glaube, dass das zwei verschiedene Themen sind. Das eine ist, dass sich durchaus Männer und Frauen beide für den Frauensport in den Medien interessieren könnten. Aber Vorbilder schadet sicherlich nicht, wenn man auch mal dann vom gleichen Geschlecht jemanden hat.
Den Punkt sehe ich tatsächlich, also gehe ich komplett mit dir mit. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es weibliche Vorbilder gibt, einfach um zu zeigen, die Widerstände, die ja jede spürt, die in diesen Bereich reingeht, haben andere eben schon gemeistert. Also da gibt es Leute, an denen man sich orientieren kann. Ich fände nur komisch, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass dann Frauen in bestimmten Bereichen, die bisher stark männerdominiert sind, nur Vorbild für andere Frauen sein können. Also die können ja genauso auch Vorbild für Jungs sein, die in den Bereich rein wollen, einfach eben aufgrund dessen, was sie inhaltlich machen. Und tatsächlich, also diese automatische Verknüpfung finde ich ein bisschen problematisch. Ich bekomme das oft mit, ich gehöre auch zu dem Podcast-Kollektiv Früff, Frauen reden über Fußball. Und es ist echt schon häufig passiert, also dass, wenn ich irgendwo war oder dann wurde das vorgestellt, dass ich Teil davon bin, dass Leute dann, ohne das mal gecheckt zu haben, geschrieben oder gesagt haben, Früff ist ein Podcast, in dem Frauen für Frauen über Frauenfußball reden. Und also zwei dieser drei Punkte sind falsch. Wir sind zwar Frauen, aber wir reden über Fußball ganz generell, sowohl wenn Männer am Ball sind, als auch wenn Frauen am Ball sind. Tatsächlich schwerpunktmäßig sogar eher, wenn Männer am Ball sind, weil das einfach von der Besetzung bei uns momentan so ist, dass es da mehr Interessen gibt. Fußball als gesellschaftliches Thema. Und natürlich ist dieser Podcast nicht nur für Frauen, sondern er ist für alle, die sich für Fußball interessieren. Warum sollte, nur weil Frauen am Mikrofon sind, das Thema dann plötzlich für Männer nicht mehr interessant sein? Das ist ja total absurd.
Ja, nee, stimme ich dir vollkommen zu. Und genauso sehen wir uns ja auch als Sportfrauen nicht irgendwie als Plattform, die nur von Frauen gelesen wird, sondern das ist komplett. Also uns ist das egal, ob das jetzt Frauen oder Männer sind, die uns lesen, am liebsten alle beide und über alle Altersschichten hinweg. Das muss ja nicht bedeuten, nur weil eine Frau schreibt oder es um eine Frau im Thema geht, dass sich nicht Männer auch dafür interessieren könnten.
Ja, gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, und ich würde sagen, ohne das jetzt nochmal gegengecheckt zu haben, du bist, glaube ich, auch eine Ecke jünger als ich, also gehörst da wahrscheinlich auch dann schon dazu, dass sich eine neue Generation startklar macht oder auch schon ein Stück weit auf der Strecke ist, die ganz klar sagt, Sport gehört eben uns allen, nicht nur Cis-Männern, und wir wollen alle darin so gesehen und gehört werden und unseren Weg gehen, wie das bisher vielleicht eher Männern vorbehalten war. Empfindest du das auch so und siehst du dich als Teil davon?
Ja, also ob ich so viel jünger bin wie du, das weiß ich gar nicht.
Das klären wir hinterher off-topic, ohne die Mikros nicht off-topic.
Ja, gerne. Und ja, also ich sehe schon eine Veränderung, die, glaube ich, so auch grundsätzlich die Gesellschaft betrifft, was da Unterschiede zwischen Männern und Frauen angeht, dass da die jüngeren Generationen nicht mehr solche Unterschiede machen und machen wollen. Gerade im Sport ist das aber meiner Meinung nach noch sehr stark ausbaufähig. Gerade eben deswegen, weil in Verbänden und Vereinen die Strukturen einfach so sind, wie sie vor Jahrzehnten geschaffen worden sind, und Veränderung da nicht so schnell passiert, wie das in anderen Bereichen vielleicht der Fall ist. Und da kann der Sport mit Sicherheit ja, noch ein paar größere Schritte machen. Und ja, ich würde mir wünschen, dass eben diese jüngere Generation, die du da gerade angesprochen hast, dass sie dann auch ja, in Führungspositionen in Sportbereichen kommt, in Verbänden, in Vereinen, dass man mal irgendwie Abteilungsleiter wird, Abteilungsleiterin wird, ganz egal, und da dann auch seine Werte mit reinbringt, um den Sport von innen heraus ja, zu verändern und da gleichberechtigter aufzustellen. Das ist noch ein weiter Weg, habe ich das Gefühl, in der ganzen Sportorganisation. Und es geht langsam voran, glaube ich, aber es geht zumindest ein bisschen voran.
Ja, ich würde da im Prinzip bei allem, was du gesagt hast, mitgehen. Was glaubst du denn, wie wichtig ist dieses, also du hast die Verbände und die Strukturen schon angesprochen, wo ich so den Eindruck habe, da muss man schon immer noch viel ja, schütteln und auch viel so Bewusstseinsarbeit leisten. Wie wichtig ist aber eben gerade auch diese Bewegung, ich sag mal, von der Basis und auch so diese, wie wichtig sind diese zunehmenden Frauennetzwerke im Sport, die, glaube ich, schon in den letzten Jahren ja vermehrt auftreten. Also ich nehme das zumindest bei mir im Umfeld wahr.
Also es braucht diese Netzwerke, um Veränderungen zu schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es darf aber halt eben nicht nur beim Netzwerken bleiben und beim wir sprechen darüber, sondern es muss dann tatsächlich auch was passieren. Und als Frau muss man da auch dann sich trauen, nach vorne zu gehen und ja, für seine Meinung dann auch einzustehen und dafür zu kämpfen. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Positionen, wo man dann als Frau auch eine Veränderung herbeirufen kann. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig gespannt, wie es mit der ganzen Situation um die Fußball kann mehr Bewegung weitergeht. Auch
Ja.
was dann die Struktur beim DFB angeht. Würde mir wahnsinnig wünschen, dass da wirklich dann auch, dass das Ganze weiblicher aufgestellt ist, und bin sehr, sehr gespannt, ob sich dann tatsächlich auch was verändert, ob dann die Frauen, die diese Positionen übernehmen, ja, bei ihrer Haltung, die sie auch vorher hatten, bleiben und die dann nach außen transportieren und dann das Ganze in eine Zukunft führen, die, ja, die sich sowohl um Frauen als auch um Männer gleichberechtigt kümmert. Und ja, da kann ich einfach nur sehr gespannt bleiben. Ich habe da keinen Einblick, wie es da aktuell drum steht, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns zeigen kann, wie es in Zukunft laufen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Spannung teilen wir alle. Und schön wäre doch, wenn sich bei euch in Sachen Finanzierung sowas tun würde, dass ihr auch solche wichtigen Themen dann künftig bei den Sportfrauen intensiv begleiten könnt. Dafür drücke ich auf jeden Fall die Daumen, liebe Nina. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir über diese Themen zu sprechen. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast.
Ja, ich sage danke, dass du mich zu einem Gespräch eingeladen hast, und freue mich, wenn solche Themen Gehör finden, und bin sehr, auch sehr gespannt, wie das alles weitergeht, auch bei Sportfrauen. Und ja, freue mich jetzt auch einfach, dass wir in Kontakt sind. Das ist auf jeden Fall schon mal für uns bei den Sportfrauen eine tolle Sache.
Das kann ich nur zurückgeben, und genau solche Themen zu beleuchten, ins Licht, ins Flutlicht zu rücken, ist ja auch die Idee hinter diesem Podcast, den ihr da draußen, liebe HörerInnen, so schön begleitet. Ich freue mich wie immer über Nachrichten von euch. Mailt mir gerne an bordpiratin@marapfeiffer.de, wenn ihr beispielsweise Ideen habt, mit wem ich hier mal sprechen sollte, oder vielleicht auch einfach über was. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet und rezensiert ihn gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Denkt an den Podcast Adventskalender, wenn ihr Lust und vor allen Dingen in diesen Zeiten ganz wichtig auch Ressourcen habt. Und ganz wichtig, passt auf euch und aufeinander auf. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.